Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast, in dem wir einmal die Woche über alle Themen sprechen, die im Nachwuchsfußball so anstehen, sei es über Trainerarbeit, sei es über Entwicklungen in ehrenamtlichen Vereinen, aber auch natürlich an der Spitze, decken wir hier alles ab, Woche für Woche. Meistens ich, der Joscha, einer der Geschäftsführer von Advance Football, und auf der anderen Seite der Sakko, der andere Geschäftsführer. Hallo Sakko, schön, dass du auch wieder da bist.
Servus Joscha.
Ich möchte direkt reinstarten mit einem kleinen Erfahrungsbericht mal wieder. Und zwar war ich kommende Woche Freitag beim Fußballtraining meiner Neffen und Nichten.
Moment, du warst nicht kommende Woche da, sondern letzte, oder?
Ah, vergangene Woche. So, aber kommende Woche auch wieder wahrscheinlich.
Deshalb. Okay.
Genau, ich möchte einen kleinen Erfahrungsbericht geben, weil wir ja immer wieder gefragt werden, wie wir das denn selbst handhaben, wenn wir trainieren, mit großen Gruppen zu trainieren, wenig Platz, und wie schaffen wir es dann noch, unsere Sachen irgendwie mit einzubinden. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall, was ich gemacht habe, unsere Action-Game-Karten. Und da würde ich kurz 2 Minuten was ausführen wollen. Dass ihr euch vorstellen könnt, was das für eine Voraussetzung war. Kleine Turnhalle, ungefähr von der Größe her ein Drittel einer Dreifachturnhalle. 22 Kinder waren angekündigt in der F-Jugend, Leistungsniveau komplett heterogen. Am Ende waren es 18 Kinder. Gut, wir waren zu zweit als Trainer. Und ich habe die Action-Game-Karten mit dabei gehabt, was sehr, sehr geil war. Vor allem am Ende dann, weil wir die letzte Dreiviertelstunde Tschechen-Rollenturnier gespielt haben. Und wir hatten 2 Spielfelder. Wir haben gar nicht auf die ganz großen Tore gespielt, sondern wir haben in die Mitte der Halle, haben wir Bänke reingestellt, dass du quasi 2 Spielfelder hast, 1 links, 1 rechts. Und die Tore wurden mit Matten gestellt. Und dann haben wir 6 Dreierteams gemacht. Pro Feld 3 Teams. Spielzeit immer 5 Minuten. Also 5 Minuten haben 2 Teams gegeneinander gespielt. Dann kam das Team, das Pause hatte, kam rein, ein anderes ging raus. Und das haben wir 2-mal gemacht und dann haben wir nochmal neu durchgemischt. So, was jetzt aber der Clou war und wieso ich die Action-Game-Karten dabei hatte, waren, dass jedes Team durfte zu Beginn des Turniers 2 Karten blind ziehen. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was die Action-Game-Karten sind, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein kleines Kartendeck, wo unterschiedliche Aufgaben bzw. Challenges für die gegnerische, aber auch für die eigene Mannschaft draufstehen. Zum Beispiel, wenn du diese Karte spielst, zählen für die nächsten 2 Minuten deine Tore dreifach. Oder Tore dürfen nur noch mit dem linken Fuß erzielt werden. Oder der Gegner muss, oder es gibt einen Gegner, einen Gegenspieler, der darf nur noch dribbeln, aber nicht mehr passen. Dribbeln oder Tore schießen. So. Und die Kinder, und die kannten das nicht, die hatten den Spaß ihres Lebens, weil ich sie auch schon vorher ein bisschen heiß gemacht habe. Denn wie gesagt, jeder hat 2-mal ziehen dürfen und hatte dann 2 Karten und durfte sich über im Laufe des Turniers dann entscheiden, wollen sie es vorm Spiel, wollen sie es ziehen und sagen, okay, der Gegner darf jetzt nur noch mit links passen oder jeder Tunnel gibt ein Tor von unserer Mannschaft, und mussten dann so ein bisschen taktieren. Und diese Freude, als sie gezogen haben und zurückgelaufen sind zu ihrem Team und dann sich zu dritt besprochen haben, was sie da für eine geile Karte haben, war überragend. Genauso auch wie die Umsetzung selbst in den Spielen dann. Ich habe es wirklich versucht, so wenig wie möglich zu kontrollieren oder auch irgendwie nachzufassen. Die haben sich selber gegenseitig reguliert, was sehr, sehr spannend war. Und mit das Coolste für alle, die sich immer fragen, okay, was machen wir mit denen, die irgendwie draußen sitzen und nichts tun? Den gebt ihr einfach den Rest des Kartendecks und die sollen mal gucken, was denn noch die coolste Karte im Kartendeck ist. Also gefühlt hatten die draußen mehr Spaß als die auf dem Spielfeld, weil die sich halt die unterschiedlichen Karten angeguckt haben, durchgelesen haben und sich gegenseitig gezeigt haben, boah, schau mal, da ist Blitztransfer, da darf einer von euch, darf zu uns rüber. Und es war so eine geile Stimmung und die hatten so Bock auf dieses Spiel und diese Art und Weise des, ja, der Gamification, wieso wir es ja auch eigentlich machen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich werde es jetzt deutlich häufiger nutzen, wie ich es bisher jetzt schon gemacht habe.
Richtig geil, weil es deckt sich ja auch mit den Erfahrungsberichten, die wir so Feedback bekommen. Also dadurch, dass wir selber nicht mehr in diesem oder sehr selten in diesem klassischen Trainingssetting sind mit einer Mannschaft, kommen wir ja leider nicht so oft zum Benutzen. Und dann ist es für uns ja immer, wir sind die extern, wir machen das einmal und das ist dann sowieso immer irgendwie was Besonderes. Aber du warst ja bei der Mannschaft ja auch schon öfter und bei den Teams, wo ich auch immer wieder dort bin, wo ich quasi nichts Besonderes mehr bin als Externer, da merke ich, dass es dann in dieser Unregelmäßigkeit trotzdem noch immer den gleichen Effekt erzielt. Hast du die Karten dabei? Können wir das heute mit den Karten wieder machen? Also ich glaube, wenn du so eine Neugier bei deiner Mannschaft irgendwie entfachen kannst, dann ist es schon genial. Und das Problem ist, dass wir das über herkömmliche Methoden stoßen wir irgendwo an eine Grenze, dadurch, dass die Kids ja was ganz anderes gewohnt sind als noch vor ein paar Jahren. Die haben ja auch in dem Alter alle schon ein Handy und eine Konsole zu Hause. Oder ältere Geschwister haben irgendwas, wo ich regelmäßig irgendwie aufs Handy gucke und alles ist schnell, geht um Punkte. Und also wieso sitzen Kinder denn an einem Esstisch abends und reden 2 Stunden kein Wort? Ja, da ist das iPad davor aufgebaut und die drücken ab und zu auf irgendwelche Knöpfe. Und ich glaube, diesen Mechanismus zu nutzen, dass du hochkonzentrierte Kinder hast, die irgendwie mit Spaß bei der Sache sind, den kannst du nicht nur machen, um irgendwie als Eltern einen ruhigen Abend mal zu haben, sondern ja genau auch da im Training, dass die in so ein Abschlussspiel gehen oder in so ein Turnierformat und einfach total brennen drauf. Also wann hast du das denn sonst? Und das finde ich auch so geil. Und ich meine, die Props gehen ja nicht an uns direkt. Wir haben das ja auch gesehen bei der Kings League, die das ja eingeführt haben und haben gesagt, hey, das wäre doch eigentlich geil, wenn jeder Trainer, egal über welche Altersstufe wir da sprechen, die Möglichkeit hat, dieses System zu verwenden. Da haben wir die am Anfang ja gebastelt und auf so Kartons geklebt und mal mitgenommen. Alles rudimentär und da war es schon cool. Ah, jetzt komm, jetzt lass was draus machen. Von daher freut mich auch dein Erfahrungsbericht da. Wir hatten ja du hast kurz, wann war das? Gestern, vorgestern, am Wochenende darüber berichtet, wie es lief.
Ich habe direkt nach dem Training gesprochen.
Stimmt, du hast
ins Auto zum nächsten Workshop gefahren und war immer noch hyped.
Geil. Ja, sehr cool. Sehr cool.
Genau. Ich packe den Link mal in die Shownotes rein, wer sich das angucken möchte. Gibt natürlich auch Erklärvideos dazu. Es gibt auch mehrere Modi. Also ich habe jetzt den Tschechenrollen-Modi gespielt, also den Turniermodus. Gibt aber noch ganz andere Varianten. Guckt es euch einfach mal an. Absolute Empfehlung. Sakko, ich hätte gesagt, nach meinem Erfahrungsbericht, lass uns mal reinstarten in unser erstes Thema. Und zwar ist das Thema Trainingstipps und Tricks, die wir bisher noch nicht kommuniziert haben, beziehungsweise über die wir ab und zu mal sprechen oder die für uns selbstverständlich sind, aber vielleicht für den einen oder anderen noch nicht. Und es sind wirklich teilweise Banalitäten, die mir als Trainer aber das Training und die Arbeit als Trainer und Trainerin deutlich einfacher machen. Und ich bin draufgekommen auf dieses Thema, weil auf der Videoplattform einer unserer Mitglieder einen Kommentar gesetzt hat unter das Video Torschussrundlauf im Hütchenwald. Für alle, die das nicht kennen, ihr müsst euch vorstellen, ein E-Jugendtor, ein einziges. Und es gibt 2 Mannschaften, die stehen so 10, 12 Meter weg vom Tor. Und auf der linken und auf der rechten Seite. Und die dribbeln durch so einen Hütchenwald, also nicht Slalom, sondern Hütchenwald, wo die kreuz und quer liegen. Einer schießt und sobald er geschossen hat, muss er ins Tor. Und sobald er geschossen hat, darf der Nächste aus der anderen Mannschaft loslaufen, durch den Hütchenwald schießen, egal ob er reingeht oder nicht. Der andere muss wieder raus, der geschossen hat, geht rein und dann ist es immer wieder so ein Rundlauf. Heißt, ich habe dieses Dribbling, ich habe diesen Torschuss und dann hört es nicht auf, sondern wie ganz oft bei den Übungen auf unserer Videoplattform, habe ich danach noch eine Anschlussaktion, eine Folgeaktion. So, und unter diesem Video gab es folgenden Kommentar. Es sollte bei der ersten Übung etwas gewartet werden, bis die nächsten Spieler loslaufen. So wie es gezeigt wurde, besteht die Gefahr, dass die Kinder quasi abgeschossen werden beziehungsweise den Ball unkontrolliert an den Hinterkopf bekommen, weil der Nächste schon schießt, obwohl noch Bälle aus dem Tor gefischt werden. So, jetzt ist es ein Thema, was wir immer wieder gefeedback bekommen, beziehungsweise was immer wieder angesprochen wird. Ja, aber was passiert denn, wenn da Kinder noch rumlaufen in der Übung und die schießen aufs Tor? Und das hat mich eben dazu verleitet, eine kleine Sonderfolge zu machen, was so kleine Tipps angeht. Und möchte dann damit auch direkt starten mit meiner mit meinem ersten Trainingstipp, also jeder von uns beiden hat 3 Stück vorbereitet. Mein erster Trainingstipp bezieht sich nämlich genau auf das, also die Spieler holen den Ball aus dem Tor und stören den Torschussablauf sozusagen. Wie geht man denn damit eigentlich um? Unsere Erfahrung ist es, die Kinder, so hart es klingt, das Ganze spüren zu lassen. Heißt, wenn ein Kind trödelt und irgendwie im Tor noch rumsteht und 10 Minuten braucht, bis es einen Ball aus dem Tor rausfischt, dann ist es am Ende selber schuld, wenn es das Ding gegen den Bauch oder gegen das Bein bekommt oder manchmal, wenn es ganz blöd läuft, auch gegen den Kopf. So, das passiert dann nämlich einmal und dann nie wieder. Warum? Naja, weil das Kind halt aufpasst, wo es hinläuft und wer gerade wann wie schießt und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Klassiker ist ja auch, Kinder stehen am E-Jugendtor oder am Minitor neben dem Pfosten und hängen sich da so ein bisschen rein und kriegen den Ball ins Gesicht oder kriegen den Ball irgendwo hin und dann ist das Geschrei groß, dass sie eben sagen, ja gut, okay, jetzt habe ich den Ball abbekommen. So. Beim nächsten Mal machen sie das aber nicht mehr. Warum? Weil sie checken, naja, wenn ich so nah am Tor stehe, was mich als Trainer ja immer triggert, weil ich ja möchte, dass die so 2-3 Meter wegstehen davon, dann lernen sie einfach, dass das nicht so wirklich sinnvoll ist, sich daneben dran zu stellen. So, gleiche Geschichte auch bei diesen Torschussgeschichten, zu sagen, hey, pass auf, du schießt, du wirst zum Torwart und jetzt musst du dich hinten wieder anstellen mit deinem eigenen Ball. Du bist aber selber dafür verantwortlich, dass du nicht abgeschossen wirst. So, es ist nicht die Verantwortung des Schützen, weil wir wollen ja maximale Dynamik in der Übung, sondern es ist Verantwortung von dir als Spieler, Kopf hochzunehmen, zu gucken, wer schießt, wo schießt er hin, wann habe ich 2 Sekunden Zeit, den Ball rauszufischen. So, und das muss jeder einmal spüren in der Regel und dann meistens funktioniert es von alleine. Und ich muss nicht mehr als Trainer sagen, nicht mehr durch die Übung laufen, holt schneller eure Bälle, sondern einfach durch die Dynamik, die durch die Übung selbst entsteht, versuchen, das zu regulieren.
Okay, jetzt ist es auf der Skala von 0 bis 10, ist es wahrscheinlich eine 10, dieses Vorgehen. Es gibt vielleicht noch so Zwischenstufen davor, weil ich sehe schon die Trainer, die das jetzt hören und Puls bekommen, so bei diesem Thema also bewusst in die Gefahr laufen lassen. Heißt, ich will nochmal vielleicht alternative Möglichkeiten aufzeigen. Zum einen, das ist ja auch was wir machen, was du, glaube ich, jetzt aber vergessen hast aufzuzählen, ist, es ist ja durchaus so, dass wir ein Coaching mitgeben, zu sagen, wenn ihr euren Ball holt oder in Richtung Tor lauft, bitte umdrehen, gucken, wo der Nächste ist, von wo er schießt. Also, dass ich da einfach eine Orientierung habe, weil das ist ja auch ein Coaching. Also, wie gehe ich mit dieser Situation um? Da finde ich, gibt's ein schönes Zitat von einer mindestens streitbaren Person. Also deswegen trenne ich hier mal Künstler und Werk voneinander. Das Zitat ist quasi, Kids learn when they do dangerous things carefully. Also, die sollen gefährliche Sachen vorsichtig machen. Das ist ein Bereich, wo Kinder sehr viel lernen können. Und genau das ist es ja auch. Also, es ist womöglich gefährlich, dahin zu laufen, weil dann werde ich abgeschossen. Wie umgehe ich das? Indem ich das vorsichtig mache. Das bedeutet eben, ich gucke mich um, ich schaue, wo der Nächste ist. Und kann dadurch dieser Gefahr etwas aus dem Weg gehen oder ich lerne damit umzugehen. Das ist ja eine super Sache, die brauche ich für alles. Weil genauso im Straßenverkehr, da will ich ja auch nicht jedes Mal sagen, lauf weiter rechts, lauf weiter links, sondern ich will ja auch, dass sie lernen, dass sie sich umschauen müssen, wo sie laufen, wo sie fahren, also wie man auch über die Straße läuft und so Sachen. Gehört, finde ich, für mich alles damit rein in dieses Erziehungsthema. Organisatorisch, das ist mir nämlich noch eingefallen, könnte man auch irgendwie mit Scheiben oder sowas eine Linie ziehen einfach zwischen den äußeren Pfosten und den äußeren Rändern des Hütchenwalds. Da hat man da diese, man kann es ja Todeszone nennen von mir aus, das ist da, wo die Bälle fliegen. Und der Weg zum Tor, und du bist halt sicher, wenn du dich außerhalb dieser Todeszone bewegst, rechts und links von diesem Korridor, wo halt die Schüsse fliegen. Heißt, ich habe da einfach 2, 3 Hütchen noch oder irgendwas aufgebaut, wo ich sage, hey, wenn ihr den Ball aus dem Tor holt, dann außen. Wenn ihr in der Todeszone seid, kann es sein, dass ihr getroffen werdet. Ja? Und dann ist es eure Entscheidung, wie ihr damit umgeht. Das sehe ich noch so als 2 Möglichkeiten, dem aus dem Weg zu gehen. Wobei ich ja persönlich auch eher bei dir bin. Wir haben keinen Treffer mit diesen leichten Bällen, der irgendwie gefährlich ist, außer eben dieses, also der Kopf ist nicht angespannt und ich bekomme einen festen Schuss an den Hinterkopf, das vielleicht sogar mehr als unangenehm, aber ans Bein und dann heult er eine Minute, da habe ich gar keinen Stress damit. Weil das passiert im Spiel auch, das passiert in Spielformen auch, das passiert auch im Schulunterricht. Da ist es dann alles, glaube ich, I.O.
Okay, dein erster Punkt, Sakko.
Okay, so, ich habe Spieler-Challenges für das Training. Folgendes Gedankenexperiment. Ich habe 12 Spieler in meiner F-Jugend oder E-Jugend und habe 2 oder also 1,5 Trainingseinheiten, weil manchmal Ferien sind und so weiter, Trainingseinheiten die Woche, so dass ich so auf circa 6 komme. Jetzt kann man mit den Zahlen so ein bisschen spielen, aber für unser Rechenbeispiel habe ich 6 Trainingseinheiten im Monat, weil 2 immer irgendwie ausfallen und 12 Kinder. Was ich jetzt mache, ist für jedes Training, und das kommuniziere ich den Kids, sag, hey, wir haben sowas wie Monatssieger oder Halbjahressieger oder was auch immer von unserer Spieler-Challenge. Die besteht aus geheimen Aufgaben für jedes Training. Bedeutet, 2 Spieler suche ich mir vor dem Training im persönlichen Gespräch und sage dem einen, deine Aufgabe heute ist es, mindestens 3 Tore mit dem linken Fuß zu schießen. Und im nächsten sage ich, deine Aufgabe heute ist es, mindestens 4 Zweikämpfe defensiv zu gewinnen, indem du danach im Ballbesitz bist und nicht einfach nur den Ball wegkickst. So, und dann beobachte ich nur diese 2 Spieler, ob sie das geschafft haben. Meistens zählen die ja auch sowieso selber mit und dann kommen sie und sagen, hey, ich habe schon 2. Und am Ende mache ich quasi einen Haken hinter die erledigte Challenge. Und jetzt kann ich diese Punkte sozusagen für jeden Spieler sammeln und notieren, wer hat seine Challenge geschafft, wer nicht. Und die kennen aber den Punktestand insgesamt nicht. Also sie wissen nicht, ob sie weiter vorne, weiter hinten stehen. Und dann gibt es nach einer gewissen Zeit, und je nachdem, wie viele Spieler ich auswähle, wie oft die Challenges gibt und so weiter, gibt es wie so eine kleine Siegerehrung. Der Sieger unserer letzten Spieler-Challenge oder die 3 Sieger unserer letzten Spieler-Challenge, die sich besonders angestrengt und die Aufgaben im Training erledigt haben, sind. Und das Geile daran ist, ich kann den Schwierigkeitsgrad so anpassen, dass sogar der vom aktuellen Leistungsvermögen schwächste Spieler in der Truppe trotzdem gewinnt, weil ich natürlich die Möglichkeit habe, die individuelle Challenge für ihn so zu wählen, dass er sie trotzdem meistern kann. Und ich kann aber jeden, also auch den Besten genauso auf seinem Niveau challengen, indem er eben andere Sachen machen muss und größere Aufgaben erledigen muss. So dass es dann eben nicht nur schieß ein Tor dieses Training ist, sondern du musst 3 Tore mit dem linken Fuß nach einer Aktion, die so und so war. Und das ist, glaube ich, einfach eine coole Möglichkeit, an den Stärken und Schwächen der Spieler zu arbeiten, aber eben auch mit diesem Gamification-Ansatz, den wir aus den Action-Game-Karten haben, sagen, das ist heute deine Training-Challenge. Und dann ist es, glaube ich, ein cooles Ding. Und es ist halt geheim. Man darf nicht darüber reden, was man für Aufgaben hatte. Und dann ist es irgendwie nochmal was Besonderes für dieses Training. Bin ich der Auserwählte, der jetzt besonders was gut machen muss. Mhm. Genau. Hatten wir so, glaube ich, noch nicht geteilt. Und ist, glaube ich, auch was komplett Neues. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon mal geredet? In dieser Form?
Nee, so explizit, dass es auch irgendwie was Geheimes ist, noch nicht tatsächlich. Geht auch so ein bisschen in die Key-Events, die
ja, genau.
Individuellen. Das wird jetzt aber den Rahmen springen, da können wir mal einen Podcast dazu machen. Ja, finde ich cool. Also vor allem in den ja, ich glaube, man muss sich immer genau überlegen, wen man für die erste Testung sozusagen nutzt, weil es gibt einfach Spielertypen, die haben da Bock drauf und es gibt auch Kinder, die scheißen sich da nichts, denn es ist völlig Latte, die wollen Fußball spielen und der Trainer soll mich in Ruhe lassen. Also da vielleicht vorher einmal überlegen, wer da Lust drauf hätte und den dann ganz, ganz klar ansprechen. Finde ich einen coolen Punkt. Mein zweiter Trainingstipp, beziehungsweise Trick, die Dynamik im 1-gegen-1 oder im Spiel selbst fehlt, weil immer über den Torwart gespielt wird. Klassiker, ich habe irgendwie ein 1-gegen-1 auf 2 E-Jugend-Tore und da spielt jeweils noch ein Torwart mit Also eigentlich sind 2 gegen 2. Oder ich habe im Feld ein 2 gegen 2 plus Torwart, sodass es immer relativ intensiv ist. Oder ich mir das zumindest vorstelle als Trainer. Und dann spiele ich das Ganze an. Und dann sind Kinder ja oftmals clever genug. Warum? Weil sie dann den Torwart auch mitnehmen. Dann wird nämlich aus einem 1 gegen 1 oder aus einem 2 gegen 2, das ich eigentlich haben möchte, wird ganz schnell ein 2 gegen 2 beim 1 gegen 1 oder halt ein 3 gegen 3. Und es killt mir dann irgendwie jegliche Dynamik, weil Torhüter dann sowieso bei der Spieleröffnung manchmal ein bisschen langsamer sind. Und ich als Trainer stehe draußen und ich versuche die immer so anzuschieben. Los jetzt nach vorne, weil ich habe mir ja vorgestellt, da ist super viel Tempo drin. Ich möchte, dass das da richtig oft ins 1 gegen 1 geht und oft die Abschlüsse kommen. Was kann ich da machen, damit da deutlich mehr Dynamik drin ist? Ein Klassiker, den wir auch schon seit Jahren machen, ist es einfach, sobald der Torwart das erste Mal angespielt wurde, wird automatisch runtergezählt von 5. Also, Pass nach hinten zum Torwart, 5, 4, 3, 2, 1, Tor. Oder Abschluss oder kein Tor und kein Abschluss. Dann sagen, okay, nächste Aktion. Also die Nächsten kommen rein oder es wird ein neuer Ball eingespielt, was auch immer. Und das benenne ich aber auch nicht explizit, diese Regel, sondern die führe ich einfach für mich ein, während die Übung läuft, wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt gerade notwendig ist. Und dann muss ich nicht vorher anhalten und sagen, boah, Jungs, Mädels, mir ist das jetzt hier gerade zu blöd, ihr seid nicht dynamisch genug, da geht's zu wenig nach vorne, ich zähle ab sofort runter von 5, 4, 3, 2, 1, sondern einfach in der Übung selbst. Und ich habe noch nie ein Kind erlebt, das, also zum einen, dem man das erklären muss, weil jeder checkt, dass ein Countdown nach unten dazu führt, dass ich schneller meine Aktion machen muss. Und es gab auch noch bei mir noch nie Diskussionen von wegen, oh, das ist aber blöd mit diesem Countdown. Deshalb, sobald euch die Dynamik fehlt, einen Countdown mit einbauen. Ich habe jetzt explizit das Thema mit dem Torwart gehabt. Und dann einfach runterzählen, so schnell es geht oder je nachdem angepasst an die Situation, ist ein extremer Boost für die Dynamik in jeglicher Übung, wenn ich Dynamik eben drin haben möchte. Wenn ich jetzt natürlich das Aufbauspiel meines Torwarts in Ruhe sozusagen trainieren möchte, ist das vielleicht nicht das Sinnvollste. Das ist mein zweiter Tipp. Was ist denn dein zweiter Tipp, Sakko?
Ich glaube, du bist schon wieder. Also, nee, okay, sorry. Mein zweiter Tipp ist, wir hatten mal Kontakt zu David Bird. Ich glaube, der ist aus dem schottischen Fußball. Der hat so ein System entwickelt und, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Scoreboard Soccer. Hat mir das mal vorgestellt, fand ich so von der Idee her ganz cool, weil so viel über direktes Feedback ging, was die Spieler eben erhalten, indem irgendwo Bälle bereit liegen, die wie Punkte fungieren und sowas. Und genau das habe ich dann für mich auch nochmal aufgegriffen, also eine Art optisches Feedback zu implementieren, weil ganz oft fragen die Kinder ja auch, wie steht's denn? Wer führt? Ich muss als Trainer mitzählen. Und die Verantwortung quasi für dieses gewinnen wir oder verlieren wir geht so ein bisschen über an den Trainer, weil mir das Ergebnis in dem Moment ja dann, also ich mache meine Aktion, auf der einen Seite cool, aber wenn wir einen Wettkampf haben, dann wollen wir auch, dass man den Wettkampf gewinnt, sonst ist ja egal, ob wir ihn spielen oder nicht. Und da wie so ein Punktebad zu haben, bestehend aus Hütchen oder Bällen und die werden dann in die eigene Zone gelegt beispielsweise. Heißt, wir spielen das Abschlussspiel und rechts liegen in einem Viereck 6 Bälle drin und dann hat jede Mannschaft in ihrer Hälfte, also auch eben außerhalb des Spielfeldes, so ist es jetzt sehr komplex erklärt, wir haben das ganz normale Spielfeld und außerhalb des Spielfelds auf Höhe der Mittellinie ein Viereck, da sind 6 Bälle drin. Und oberhalb dieses Vierecks, also in Richtung der einen Hälfte, ist noch ein Viereck aufgebaut in Blau, auf der anderen Seite in Gelb. Wenn die blaue Mannschaft ein Tor schießt, darf der Torschütze den Ball aus dem Pool nehmen von den 6 und legt sie in seine Hälfte. Und dann wissen alle, es steht 1-0. Und so werden diese Bälle ausgespielt, bis es quasi keine Bälle mehr gibt. Was deswegen auch cool ist, weil wenn es dann für eine Mannschaft 3-0 steht, ist klar, dass die andere Mannschaft jetzt kein Gegentor mehr kassieren darf und alle weiteren Tore schießen muss, sonst verlieren sie dieses Spiel. Und ich kann mich so mit der Zeit so ein bisschen rausnehmen. Also sie beschweren sich ja auch ganz oft. Nee, jetzt noch eine Minute, der Ball war so lange im Aus und das ist alles weg, wenn wir einfach halt die Anzahl an Toren ausspielen. Und jeder weiß, wie steht. Plus, je nachdem, in welcher Form ich das mache, das kann ich auch in Fangspielen machen, wo ich Teams habe oder in 1 gegen 1 Formen, dann kann ich das genauso gut benutzen. Und dadurch, je nachdem, was für eine Spielform das ist, schaffe ich ja auch ja kurz Überzahl- und Unterzahlmomente. Ja, der eine Spieler hat ein Tor geschossen, das ist ab und an mal ist es einer der Leistungsstärkeren. Der muss jetzt rausrennen, den Ball holen, bei sich ablegen und diese 15, 20 Sekunden, die das dauert, hat die andere Mannschaft eben einen mehr. Und das ist noch so eine Möglichkeit, da eine gewisse Dynamik reinzubekommen, weil nach dem Gegentor dann eben nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern nach jedem Gegentor eigentlich einen Vorteil zu haben für einen kurzen Moment, sorgt dafür, dass ich das vielleicht schneller abschütteln kann als Team. Und hey, komm, hol schnell den Ball, auf geht's, mach schneller. So, das ist ja genau das, was wir eigentlich dann haben wollen. Und dass sich womöglich irgendwann in den Wettkampf überträgt, auch so, ey, Gegentor bekommen, alles klar, hol schnell den Ball auf, leg ihn hin, wir müssen weitermachen. Dass sich da so eine positive Dynamik daraus entwickelt. Das ist so das eine. Und man kann das noch ergänzen mit einer Zusatzchallenge, was ich auch ganz cool fand. Eben im 1 gegen 1 beispielsweise, ich schieße mein Tor gegen meinen Gegenspieler. Damit das Tor jetzt aber auch zählt und aktiviert wird, ist so ein paar Meter weiter rechts eine Torschussstation aufgebaut, so wie beim Levelschießen. Und ich muss den Ball aus 15, 20 Metern hoch ins Tor schießen. Und nur wenn ich das schaffe, hat auch mein Tor im 1 gegen 1 gezählt. Also ich schalte quasi mein Tor dann frei. Und dann hole ich den Ball, lege ihn auf die Linie und stelle mich dann wieder an. Also ich habe dann auch diese Pausenzeiten zwischen den Aktionen, habe ich mit so einer Challenge verknüpft. Das muss ich dann halt schaffen und erst dann kriege ich Punkte. Und dann können wir dadurch vielleicht auch so spielerisch-technische Elemente, dann, weißt du, dann ist so eben, wie schieße ich denn hoch einen Ball eigentlich ins Tor, wird dann auf einmal wichtig, weil ich kann der beste 1 gegen 1 Spieler sein. Wenn ich das nicht kann, hole ich für meine Mannschaft in diesem Spiel trotzdem keine Punkte. Und dadurch, ja, haben wir eine ganzheitlichere Betrachtung auch von diesen Einzelübungen, die vielleicht irgendwas akzentuieren. Mhm. Genau, das ist so dieses optische Feedback und alles, was ich erzählt habe, ich muss es jetzt nicht wiederholen, aber dass ich sehe, wie es steht, ich habe eine Überzahl, Unterzahl, ich kann bestimmte Themen als Trainer nochmal in den Vordergrund rücken und ich kann die Pausenzeiten zwischen Aktionen sinnvoll gestalten.
Cool, finde ich eine coole Idee. Mein dritter Punkt, Aktionen in einer Übung, die einen klaren Start- und Endpunkt haben, sind nicht lange genug, sodass es Spielerinnen gibt, die nur sehr wenig Ballkontakte bzw. Aktionen haben. Also, ich habe oftmals...
Was? Du hast diesen Satz so merkwürdig... Also Pausen an ganz falsche Stellen gesetzt. Ich habe den jetzt nicht richtig verstanden. Vielleicht kannst du den nochmal kurz wiederholen.
Okay, also es geht um Aktionen in einer Übung, die einen klaren Start- und Endpunkt haben, sind manchmal dann nicht lange genug, sodass es Spielerinnen gibt, die nur sehr wenig Ballkontakte beziehungsweise generell eine Aktionszeit haben. Klassiker, ich habe ein 1 gegen 1, das, was du gerade ausgeführt hast, und ich bin von der Entwicklung her noch nicht so weit wie mein Gegenüber und der verarscht mich komplett und macht halt 10 Zidane-Rollen und knallt das Ding rein mit der Hacke. Und ich als noch nicht so weit entwickelter Spieler muss mich wieder hinten anstellen und weiß, in 30 Sekunden kriege ich wieder eine auf den Sack. So, passiert ja manchmal. Passiert ja vor allem auch, wenn man irgendwie in der Breite unterwegs ist, dass ich unterschiedliche Leistungsniveaus habe oder es einfach mal einen dummen Kontakt gibt in einem 1 gegen 1 oder auch in einer 2 gegen 2, 3 gegen 3 Form. Der Ball landet immer aus und keiner hat irgendeine Aktion gehabt. Ja, vor allem bei solchen Umschaltgeschichten haben wir das ja ganz oft. Und alle regen sich über den auf, der den Ball verdattelt hat und sagen, boah, Mann, super, jetzt müssen wir wieder eine Minute warten, bis wir dran sind. So. Und da eine kleine Hilfestellung, wenn ich weiß, ich habe da Kinder oder ich habe Spieler generell, die da einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, beziehungsweise auch mehr Ballaktionen, einfach als Trainer nebendran für sich, neben einem selbst ein kleines Balldepot aufbauen mit vielleicht so 3, 4, 5 Bällen. Und wenn ich merke, das war jetzt so eine Aktion, wo es einfach ein sehr, sehr dummer Ballkontakt war, der direkt ins Ausgegangen ist, oder mein Spieler hat jetzt das dritte Mal ein 1 gegen 1 gemacht und hat überhaupt keine Chance gehabt, dass ich dann einfach nochmal einen zweiten Ball reinspiele, um die Aktion innerhalb dieses Feldes künstlich zu verlängern. So, das muss ich nicht jedes Mal machen, kann ich natürlich auch jedes Mal machen, wenn ich das möchte, aber einfach zu schauen, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wer hat denn jetzt gerade viele Aktionen, wer hat vielleicht nicht so viele Aktionen und das mit einem künstlichen Bälledepot, einer künstlichen Verlängerung der Übung und des Aktionszeitraums einfach so ein bisschen noch mehr am Leben zu halten, gibt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Dynamik Und was ich dann natürlich auch noch mit reinsteuern kann, ist genau dieser Umschaltmoment. Es ist halt nicht vorbei nach einer Aktion und ich feiere mich dafür, dass ich den anderen verarscht habe als Spieler, sondern ich muss trotzdem wieder umschalten, weil vielleicht spielt der Trainer doch noch einen Ball ein und ich habe nochmal eine Chance. Das wäre so mein dritter Trainingstipp. Super simpel, hat mir aber extrem viel geholfen, weil ich dann auch so ein bisschen steuern kann, wie die Belastung ist und die Aktionszeiträume meiner Spieler und Spielerinnen.
Was ich da cool finde, ist, du kannst natürlich da auch belohnen. Also du hast die gute Aktion und dann sagst du, hey, hier, geile Aktion, nächster Ball und spielst direkt nochmal ein. Und er kann das, was er gut macht, vielleicht einfach direkt nochmal machen. Also so dieses unmittelbare Feedback irgendwie auch nochmal und wirst belohnt mit, du hast jetzt noch mehr den Ball. Ich finde es auch irgendwie ein sehr, sehr geiles, ein sehr angenehmes Instrument, das noch mehr Feedback ist, also noch mehr Wertigkeit eigentlich dieser guten Aktion beisteuert, indem ich nicht nur sage, was er gut gemacht hat, sondern ihn eben auch durch noch eine Aktion direkt belohnen, anstatt dass er nochmal warten muss. Da finde ich sehr cool.
Dein dritter Punkt, Sakko.
Ich habe ein Video gesehen bei Insta von einem Coach aus, ich weiß nicht, ob er aus Australien ist. Das fand ich ganz cool. Der macht also super kindgerecht seine Ansprachen und holt alle nochmal ab beim Abklatschen und wie er mit denen spricht und so. Ist richtig, richtig schön zu sehen. Und eine Sache, das hat es mir nochmal in Erinnerung gerufen, ist so sein Storytelling gewesen zu einem bestimmten Punkt. Und das ist interessant, weil er bei den Kindern Bälle einsammeln. Oft was ist, das ein bisschen länger dauert, weil die noch durch die Gegend geschossen werden. Und was der gemacht hat, war halt so seine kleine Story. So, okay, also jeder mal seinen Ball in die Hand und stellt euch vor, an euren Handinnenflächen ist jetzt Kleber und ihr klebt so richtig mit beiden Händen am Ball. So, ist natürlich schon mal irgendwie, dieses Bild ist nochmal geiler, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand anfängt zu prellen oder so, vielleicht nochmal ein bisschen geringer ist. Und Kinder können sich einfach sehr gut Sachen vorstellen. So, also die Hände kleben jetzt am Ball. Und jetzt laufen wir, sein Beispiel, weiß nicht, ob man das jetzt aktuell benutzen könnte, dann könnte man auch was anderes nehmen. Sein Beispiel war aber, wir laufen jetzt wie Soldaten mit den Bällen an der Hand in Richtung Ballsack. Und dann sind die so marschiert quasi, so Knie hoch und sowas. Man könnte auch wie die Garde oder sowas.
Wir nehmen was anderes, eine Entenfamilie zum Beispiel.
Wie läuft denn eine Ente?
Eine Entenfamilie, da läuft die große Ente immer vor und die kleinen Kinder laufen in der Reihe hinterher. Hast du es noch nie gesehen?
Ja, aber wie ist denn das Bewegungsmuster, das ein Kind nachmacht? Mit dem Arsch wackeln, oder?
Ja.
Okay, gut.
Es geht darum, dass man da in Reihe und Glied läuft.
Geht um dieses, sie konzentrieren sich auf das, wie sie sich bewegen und nicht mehr, ob sie jetzt zum Ballsack laufen oder nicht. Ach so. Und dann sind alle aus ihrer Richtung, aus ihrer Position hin marschiert zum Ballsack. Das haben sie dann gemacht. Also von mir aus wie eine Ente, wenn sie wissen, wie eine Ente läuft, dann wackeln sie halt in meinem Arsch dahin zu diesem Ballsack. Und dann hat er gemeint, so, und jetzt knallt ihr den Ball wie so bei einem Slam-Dunk, also in den Ballsack, also wie bei einem Dunking quasi aus dem Basketball, einfach so von oben, boom, rein. Und das haben die dann gemacht und das Video war halt ganz witzig, weil sie so eins zu eins einfach alles ausgeführt haben, was er gesagt hat, weil das immer mit dieser kleinen Geschichte noch verpackt war. Hände kleben am Ball, ihr lauft wie Soldaten und jetzt ein Slam-Dunk in den Ballsack und es hat dann alles Spaß gemacht und die Dinger waren innerhalb von 30 Sekunden aufgeräumt. Fand ich cool. Und das wäre vielleicht nochmal so eine Möglichkeit für dieses nervenaufreibende und nervenkostende Ende vom Training. Wir sind durch, ich bin als Trainer wahrscheinlich auch einfach durch jetzt und ich will jetzt alles aufräumen und nach Hause und jetzt schießt er da hinten noch aufs Tor. Und der andere auch. Und die sagen, darf ich nochmal? Und vielleicht hilft so eine kleine Geschichte, um das alles etwas zielstrebiger ablaufen zu lassen.
Finde ich super. Coole Idee. Ich glaube, vor allem im unteren Bereich lässt sich das natürlich dann super einbauen. Ich habe noch einen kleinen Bonustipp, der mir zugespielt wurde aus Ostbelgien.
Ah, den finde ich sehr, sehr geil. Wir haben uns kurz darüber unterhalten. Fand ich mega. Also wir sind ja selber auch noch nicht drauf gekommen. Und wie klar irgendwie das auch ist. Und ich habe gedacht, das hat so geile Auswirkungen für alles. Fürs Training, vor allem fürs Spiel und Wettkampf. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, wenn ich das noch den Eltern vermittle, dass es für sie auch so ist, ihr dürft alles, aber das dürft ihr nicht, ist, glaube ich, so super klar, weil es für alle transparent ist. Und ich hoffe, dass der Cliffhanger groß genug ist, um die jetzt an den Lippen zu hängen.
Das machen wir nächste Woche. Nein, machen wir nicht. Und zwar, wie gesagt, Trainertipp aus Ostbelgien. Der ballführende Spieler wird nicht gecoacht. Wenn dann, werden nur die umliegenden bzw. nicht ballführenden Spieler und Spielerinnen gecoacht. Heißt, das Kind, das den Ball am Fuß hat, wird nicht angesprochen von mir als Trainer mit meinem sinnigen oder auch unsinnigen Coaching. Wenn ich was unbedingt reinsprechen möchte, dann müssen es die Spieler sein, die irgendwie drumrum sind, die nichts gerade mit dem Ball zu tun haben sozusagen. Und so wie Sakko gerade schon beschrieben hat, gibt es unfassbar viele Effekte, glaube ich, die das mit sich bringt. Und da würde mich echt mal interessieren, also wenn du das jetzt hörst und sagst, ich probiere das mal aus, was da eure Erfahrungsberichte sind. Wir hatten uns ja schon kurz drüber unterhalten, Sakko. Ich glaube, das hilft mir als Trainer auch nochmal irgendwie einen besseren Fokus hinzubekommen auf, was passiert denn eigentlich auch abseits des Platzes. Ja, also, weil der Fehlpass oder das falsche Dribbling ist ja ganz oft einfach nur das Produkt von vielen anderen Faktoren, die außenrum passieren, die ich als Trainer gar nicht auf dem Schirm habe. Die haben eine hohe Relevanz für die Entscheidungsfindung des Spielers hat, die ich vielleicht gar nicht sehe, weil ich als Trainer gucke ja ganz oft immer nur auf den Ballführenden. Und dann sage ich ihm, ja, schau doch mal, du hättest rechts rüber spielen müssen oder so. So der Klassiker. Ja, dass der aber rechts rüber halt nicht früh genug eingelaufen ist oder nicht frei geworden ist, das sehe ich dann gar nicht.
Was mir da einfällt, wenn ich den Ballführenden coach, also wenn ein Trainer den Ballführenden coacht, dann coacht er ihn nie, sondern steuert ihn immer nur. Also es sind immer Instruktionen dem Ballführenden gegenüber, weil ich reflektiere nicht den Anfang seiner Aktion in seiner Aktion. Heißt, er hat den Ball angenommen, dribbelt los und müsste dann passen. Dann sage ich ja nicht, hey, Nils, achte beim ersten Kontakt doch darauf. Das würde ich nie machen, weil ich weiß, dass er das gar nicht aufnehmen kann, weil er in seiner Aktion noch ist. Sondern ein Anführungszeichen Coaching des Ballführenden ist immer ein mach das oder mach jenes. Spiel den Ball ab, lauf dahin. Ich nehme ihm immer Entscheidungen ab. Also mir fällt gerade nichts ein, was ich dem Ballführenden in seiner Aktion sagen könnte, was nicht eine Instruktion ist. Und dann ist es für den Arsch. Warum? Ich entscheide doch nicht für den, ist doch nicht meine Aufgabe. Die Option schaffen, wie du sagst, was der machen kann, indem ich den anderen sage, was, also ob er jetzt einlaufen soll, ob jetzt der richtige Moment ist dafür. Das ist geil und spart bei mir enorm viel Ressourcen. Und ich werde nicht zu so einem Zuschauer, weil der Zuschauer guckt auf den, der am Ball führt und ein Trainer guckt aber vor allem auch darauf, was außerhalb passiert. Interessant, sehr cool. Also ich, wie gesagt, ich habe es, als das Feedback schon ankam, fand ich die Idee schon richtig cool.
Cool. So, wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, hey, jetzt habe ich wenigstens eine Kleinigkeit mitgenommen, sei es der ballführende Spieler wird nicht gecoacht oder als Soldaten zum Ballsack marschieren oder
als ein Enten.
Balldepot oder wie Enten oder ein Balldepot sich aneignen, dann teil doch bitte diesen Podcast mit Co-Trainerinnen bei dir im Verein, Trainer bei dir im Verein, Betreuer bei dir im Verein, vielleicht auch Eltern. Ihr merkt ja, wir haben immer wieder, oder du merkst ja, wir haben immer wieder Sachen mit dabei, die auch für Eltern relevant sind, die vielleicht auch da den Blickwinkel ändern können. Teilt den doch bitte und tut uns noch einen Gefallen. Bewertet uns bei Spotify beziehungsweise bei Apple Podcast. Da könnt ihr dann auch gerne einen Kommentar dazu schreiben. Das hilft uns weiter. Und wir werden dann nächste Woche wieder da sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an info@advance.football oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Handynummer findet ihr via WhatsApp auch, findet ihr genauso in den Shownotes. Und alle Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, wo es einen relevanten Link gibt, die werde ich auch in die Shownotes packen. Sakko, vielen Dank für diese spannende Folge. Und ich bin gespannt auf nächste Woche, was uns da für ein Thema einfällt. Noch haben wir keins. Sehr gut. Sakko, bis dahin.
Bis dann.